ARD Sounds.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Als ich vorging, war die Straße steil. Kehr wieder um.
Autostopp, eine Stunde steh ich schon auf der Stelle hier. Autostopp, kein bedachtes Gefährt, fährt da mal ran zu mir. Ehrlich will ich bleiben, ehrlich will ich sein. Wieder will ich scheiben, so wie ich sie mein.
McDonald bringt 1000 Schafe im Jahr zur Schur. McDonald bringt 1000 Schafe im Jahr zur Schur.
Wer die Rose ehrt, der ehrt heutzutage auch den Dorn. Der zur Rose noch dazu gehört, noch so lang, so lang.
So klingen sie, erfolgreiche Lieder mit Karussell. Vor 50 Jahren ist die Band entstanden, deshalb habe ich mir zwei Mitglieder der Gruppe ins Ostmagazin Exquisit eingeladen. Mitgründer, Keyboarder und Bandmanager Wolf-Rüdiger Raschke und seinen Sohn, Sänger und Frontmann Joe Raschke von Karussell. Ich bin Frank-Michael Bauer, schön, dass Sie in unseren Exquisit-Podcast reinhören, in dem wir die Bandgeschichte Revue passieren lassen. Wie eine Vorahnung kam 1987 der große Song »Als sich fortging« um die Ecke. Wenig später geht die Band fort und auch Karussell. Und auch wenn es so scheint, mit Wende und Band aus, hatte das Lied nichts zu tun. Und wie wirkte es eigentlich auf meinen Kollegen Dirk Henze, dieses »Wenn ich fortging«, der immer wieder gerne über Musiktitel sinniert?
Im Grunde braucht es nur ein paar Töne und schon kommt der Aha-Effekt. Eine Melodie wie ein samtweiches Kissen. Als ich fortging, frisch aufgeschüttelt vom damaligen Karussellsänger Dirk Michaelis. Ein Karussell, das sich so langsam dreht, würde auf dem Jahrmarkt keiner haben wollen. In der DDR-Hitparade 87 aber gingen Tausende mit auf Schleichfahrt. Ein Hit mit Westniveau, den hätten die Leute auch im Intershop gekauft. Schon das Intro geht so ins Ohr, dass man den Gesang erstmal gar nicht vermisst. Eine Minute lang. Gut für Dirk Michaelis. Wenn er zum Konzert mal im Stau stand, konnte die Band das Lied locker schon anspielen. Dirk hätte es trotzdem noch rechtzeitig zur ersten Zeile geschafft.
Als ich fortging, war die Straße steil. Kehr wieder um.
Nach eigener Aussage trug Dirk Michaelis diese Melodie schon seit seiner Kindheit mit sich rum, inspiriert durch die Trennung seiner Eltern. Die passenden Worte hatte er nicht dabei. Um die bat er die Schriftstellerin Gisela Steineckert.
Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß.
Das zusammen ergab dieses wunderbar einfühlsame Lied, halb Kunst, halb Schlager. Textlich geht es um eine erloschene Liebe mit Restglut. Er will eigentlich gehen, sie will das nicht und ihr Schmerz schmerzt auch ihn.
Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil.
Im Laufe der Zeit hat der Text freilich eine Eigendynamik entwickelt. Im Herbst 89 galt er auch als Wendehymne mit dieser friedlichen Grußadresse an Egon Krenz und den Sozialismus.
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein.
Letztlich aber passen gute Texte überall drauf. Für mich beispielsweise ist das Lied immer, wenn ich aus dem Haus gehe, eine Erinnerung, dass ich bestimmt was vergessen habe.
Als ich fortging, waren die Arme leer, kehr wieder um.
Es gibt eben stets einen Grund, sich dieses Lied anzuhören.
Mit dem Ende der DDR kam also auch das Aus der Band. Das Lied passte in diesen Kontext und bekam dadurch zusätzliches Hitpotenzial. Klar war, die DDR kommt nicht zurück. Auch stand die Frage im Raum, wird sich das Karussell wieder drehen? Nein, zumindest erstmal nein. Zu jenem Zeitpunkt war nämlich nicht klar, ob dem Bandprojekt neues Leben eingehaucht werden kann. Karussell-Urgestein Wolf Rüdiger Raschke wurde nämlich Hotelbesitzer und hatte genug damit zu tun. Doch Sohn Joe Raschke ließ nicht locker und hat ihn schon mal zu kleinen Auftritten animiert in seinem Hotel und wollte nach dem Jahr 2000 mehr.
Na, die Idee mit ihm was zusammenzumachen kam schon ein paar Jahre eher und wir haben auch immer mal zu zweit für ein paar Freunde im Hotel damals gespielt. Aber das eigentliche Go kam dann erst, als zufälligerweise gerade in einem Zeitfenster, wo wir die erste Einladung zu einem kleinen Konzert bekamen, eben sich Reinhard Huth, der Sänger der Erstbesetzung, gemeldet hat nach 20 Jahren und hatte das gleiche Empfinden und die gleiche Idee und hat gesagt, Mensch, die Songs sind cool, es wäre eigentlich wirklich schade, wenn man sie nicht mehr spielt. Und so kam eins zum anderen, da waren wir schon mal drei und der Rest ist dann gewachsen.
So konnte die Karussellgeschichte weitergeschrieben werden. Blenden wir nochmal zurück. Ihren Anfang hatte sie Mitte der 70er Jahre. Und das hing mit dem Verbot einer anderen Gruppe in der DDR unmittelbar zusammen. Rüdiger, wir kennen uns schon eine Weile, aber lass uns zum 50. deswegen duzen wir uns auch nochmal an den Anfang gehen. 1976 war die DDR-Rockszene nach dem Renftverbot unter Schock. Du hast damals Cäsar und Jochen Hohl eingesammelt. War Karussell am Anfang eine Art Schutzraum für die Renftmusiker?
Vielleicht war es so, wenn es die Behörden angeht. Für uns war es eigentlich dann ein musikalisches Zusammengehen mit Freunden, denn wir kannten uns sehr gut schon viele Jahre lang.
Stimmt es, dass ihr euch anfangs mühsam vom Amateurstatus zum Profi hochspielen musstet?
Ja, das stimmt. Cäsar und ich, wir sind 3 Jahre lang nach Berlin gefahren an die Spezialschule für Tanz- und Unterhaltungsmusik, haben dort unseren Berufsausweis abgelegt, denn wir mussten ja alle ein Studium nachweisen, sonst hätten wir gar keinen Berufsausweis bekommen. Insofern haben wir uns das mühsam erarbeitet.
Joe, was hast du von dieser Zeit von deinem Vater sozusagen erzählt bekommen?
Das war so 83, 84, oder? Also war ich 3 oder 4 Jahre alt. Und das kenne ich natürlich logischerweise nur von den Erzählungen später. Aber ich weiß schon, wovon wir jetzt gerade sprachen, dass die sogenannte Muckerpappe, den musste jeder machen, damit er überhaupt diesen Beruf ausüben kann.
Der Name Karussell, wie kamt ihr eigentlich auf Karussell? War das ein bewusster Griff zu etwas Unverfänglichem, fast Harmlosen, um den Kulturfunktionären nach dem Renft-Ärger nicht sofort wieder Vorlagen zu liefern?
Nein, das war nicht beabsichtigt, sondern es geschah spontan. Wir sind mit dem Auto durch Leipzig gefahren und am Haus Auensee stand ein Kinderkarussell und da äußerte unser Bassist den Wunsch, wir können uns doch Karussell nennen. Karussell ist etwas, was Kinderaugen glücklich macht, was sich immer bewegt und wo man viel hineindenken kann und auch viel herausnehmen kann. Und so war der Name geboren.
Gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Die Musik ist in dich sozusagen aufgestiegen und aus dir dann rausgekommen, weil du in einem musikalischen Haushalt hineingeboren worden bist.
Ja, also zunächst mal zu meiner Geburt hat mein Großvater einen Taktstock in meine Wiege gelegt. Das wurde mir später erzählt. Aber aufgewachsen bin ich in einem musikalischen Elternhaus. Meine Mutter war Musiklehrer im Hochschuldienst und sie hat uns bei Zeiten, meine Schwester und mich, ans Klavier gesetzt und uns das Singen gelehrt.
Und hat es immer Spaß gemacht oder?
Nein, wir wollten eher Fußball spielen und das war eigentlich für uns damals ein bisschen schwierig. Sie hat uns gezwungen, aber mit der Zeit ist es durchgedrungen, die Lust zu spielen und vor allen Dingen, als man dann die ersten Popularmusikstücke gehört hatte, dann wollte man die selber nachspielen, ohne Noten. Ja, und so ist man auch an das freie Musizieren herangekommen.
Warst du Fan von den Beatles?
Natürlich, wir haben zuerst Beatles nachgespielt. Wir haben uns in Leipzig bei einem Friseur Perücken machen lassen für die erste Band und haben so zu Abiturbällen und zu Dorffesten Beatles-Musik gemacht. Ich habe zunächst Bassgitarre dort gespielt, autodidaktisch und später dann Klavier.
Wusstest du das, Joe, dass er sowas gemacht hat?
Ja, ja, ich kann da noch ein bisschen ins Detail gehen, denn ich muss gerade schmunzeln. Jene Perücken, die sie sich haben anfertigen lassen, um eben auch wie Beatles auszusehen, haben sie dann zelebriert bei ihm im Betrieb, wo er Schlosser gelernt hat. Und da ging der Vorhang auf, er sagte, wir haben 4 Akkorde gespielt und dann ging der Vorhang wieder zu und dann kam der Meister, Jungs, das könnt ihr aber so nicht machen.
Existieren die Perücken noch?
Nein, die sind irgendwo zu einer Muckermann hängen geblieben, sicher in den frühesten Jahren.
Ja. Joe, wie war das bei dir? Papa Musiker, hat das sofort abgefärbt oder war es bei dir auch so, dass es vielleicht auch hätte durchaus was anderes werden können, was du berufsmäßig machst?
Das ist eine schwierige Frage, die kann ich jetzt so gar nicht beantworten, aber es ist natürlich schon verbunden mit diesem Werdegang. Also man hat auch als Kind schon wahrgenommen, dass diese Art Beruf etwas Besonderes ist, was jetzt nicht jeder macht. Und auch die Typen, die damit verbunden sind, natürlich cooler sind als die Lehrer in der Schule. Also, und deswegen war das schon immer, wollte man als Kind schon gerne dazugehören und hat es dann eigentlich auch vermisst, wenn sie vom Hof gefahren sind. Das war immer eine lange Zeit. Dann habe ich mich dann auch immer gefreut, wenn er wieder da war.
Hier ist das Ostmagazin Exquisit. Heute geht es um 50 Jahre Karussell. Wer hätte das gedacht, dass das so langlebig wird, das ganze Unternehmen? Bei mir im Studio sind Joe Raschke und sein Vater Wolf Rüdiger Raschke. Ja, hätte jemand, und gerade du, Wolf Rüdiger, du vom Anfang an dabei gedacht, dass es 50 Jahre werden?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben einfach angefangen, Musik zu machen, auf Tanzsälen, in Clubs, auf Dörfern, in Städten. Zunächst haben wir nachgespielt und dann kamen die ersten eigenen Songs, Whisky, Fenster zu, McDonald's. Ja, und dann wurde das professioneller, aber dass das so lange dauert, 50 Jahre, hätte ich nie im Leben für möglich gehalten.
Und dass es 50 Jahre überhaupt dauern konnte, liegt ja auch an Joe. Denn die Bandgeschichte war ja schon mal wie abgeschlossen, das muss man ja auch konstatieren. Das war dann 1989, 90, wann war so Schluss gewesen?
90 war Schluss, ja.
Und dann war eine ganze Weile nichts ohne Karussell?
Na, generell war es mit Deutsch zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig gewesen, denn es war diese Dance Music, die produziert wurde, die war alle englischsprachig und zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich gar keine deutsche Musik, immer abgesehen davon, dass es keine Aufträge gab, weil natürlich die Gastspieldirektion nicht mehr existiert hat. Da war dann erstmal Feierabend und so wie wir jetzt in diesem Recomeback sind, sind wir die längste bestehende Besetzung tatsächlich. Also für mich sind es jetzt 20 Jahre, für die Jungs 50 und für unseren jungen Gitarristen 5-Jährige. Mhm. So, das war für uns dieses Jahr das Jahr der Jubiläen sozusagen.
War es eigentlich schwer, wieder zu beginnen, die Leute davon zu überzeugen, nochmal an den Start zu gehen und es nochmal zu wagen?
Ja, was ich auch total verstehen kann, denn nach so einer langen Zeit, der ist ja dann schon nochmal ein bisschen Zeit ins Land gegangen, muss man erstmal schauen, ist das jetzt nur ein Comeback, machen die bloß nochmal eine Tour oder ist das wirklich was Ernstzunehmendes? Das kann ich verstehen, dass man da erstmal mit hochgezogener Augenbraue sich das anguckt. Und das, was wir bis hierher erreicht haben, das haben wir uns wirklich ganz, ganz mühevoll, liebevoll erspielt. Da ist viel Leumund dabei.
Wolf Rüdiger, wir gehen nochmal in diese erste Besetzungsphase und das Geheimnis, warum die Band so stabil geblieben ist, das muss man ja auch sagen. Anfangs, ne, wie ihr angefangen habt mit Cäsar, Oschek, Jochen Hohl und Piet Dreier, hattest du eine Truppe, die musikalisch aus völlig verschiedenen Welten kam. Blues gegen Jazz, Rock. Wie hast du es geschafft, diese Alpha-Tiere auf einer Plattform zusammenhalten zu können, zu einer Band zusammenfügen zu können?
Ja, alle wussten, dass ich auch ein guter Manager bin und dass ich dafür sorgen kann, dass wir regelmäßig Produktion haben, dass wir viel Auftritte haben. Außerdem war es so, dass wir uns sehr gut verstanden haben untereinander und wir haben fest zusammengehalten die ersten Jahre.
Ja, man kann schon sagen, 15 Jahre habt ihr fest zusammengehalten.
Ja.
Gab es auch mal Tiefs oder wie hast du das geglättet? Wie ist dir das gelungen?
Na, es gibt natürlich wie überall auch Tiefs, aber das macht man nicht während des Auftritts auf der Bühne, sondern am nächsten Tag oder Tage später, wo man sich einfach zusammensetzt nochmal und einfach sagt, das war nicht so cool und das müssen wir vielleicht anders machen. Also mit viel Sprechen eigentlich zu den Dingen sind die Probleme gelöst worden.
Warst du eher Bandchef oder Dompteur?
Also ich glaube, keines von beiden. Ich habe niemanden gezwungen, etwas zu machen und ich bin auch nicht der brutale Mann, der alles durchsetzen will. Was ich allerdings kann und was ich auch heute noch möchte, ist, dass man auf meine Erfahrungen hört, weil dann kommt man schneller zum Ziel. Man kommt immer irgendwann zum Ziel, aber wenn man die Erfahrung mit einbringt, eines guten Managers, dann geht es schneller und komplikationsloser.
Gab es mal so eine Phase, wo du gedacht hast, wir haben jetzt was gespielt oder was gemacht, jetzt kriegen wir Ärger, das war's jetzt, die lassen uns nicht mehr spielen? Gab es mal so eine Phase?
Na, beim Live-Spielen nicht, eher bei den Produktionen gab es natürlich Nörgeleien an den Texten, das, was verändert werden musste. Und dann musste man sich dran halten oder man hat den Titel zurückgezogen und hat ihn nur live gespielt.
Erinnere dich an Purple Rain, weißt du noch, in der Messehalle, der Dirk, da gab es doch, da habt ihr im Live echt Angst gehabt, das weiß weiß ich noch, da waren ganz viele Uniformierte und er hat es wirklich krass zelebriert und die haben dann sogar mitgesungen. Da hat er sich dann bei denen entschuldigt und hat gesagt, oh, entschuldigt Genossen, ich wusste es nicht. So nach dem Motto, die waren halt privat da, aber also was er da so politisch auch, das war grenzwertig, ne? Hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt.
Es hat nicht zum Verbot geführt.
Nein.
Wir sind immer so an der Schwelle lang marschiert.
Wer hat denn besonders gemäkelt? Welche Stelle war das gewesen? War das eine gewisse Frau Rackwitz aus dem Zentralkomitee oder war das der Sekretär Kurt Hager oder sowas?
Nein, das waren die Rundfunklektorate. Die waren die Zensur dessen, was man aufschreibt und was man dann auch singt. Die haben die Texte gelesen und haben entschieden, was geht und was nicht. Sicher im Auftrag auch von denen, dessen Namen du gerade gesagt hast.
Ja klar, im Endeffekt haben sie die Linie ja durchgesetzt oder sowas. Und auch der Amiga-Chef, der, ich glaube, René Büttner, ne, der war ja auch für das ein oder andere verantwortlich, wird ja auch dann das ein oder andere auch durchgesetzt haben.
Ja, wobei die Schallplatte
kulanter war?
Kulanter war gegen der Rundfunk.
Strenger.
Strenger, ja. Das war immer gesetzt, ja. Schallplatte, die konnte man mal auflegen, mal hören, aber die hat natürlich nicht diese Verbreitung auf den Punkt gebracht wie eine Radiosendung.
Joe, du hast ja ein Stückchen so von der DDR in der Beziehung mitbekommen, dass du eine ältere Schwester hattest und dich mit der auch unterhalten konntest. Wie siehst du denn das so heute? Wie denkst du darüber?
Naja, das ist natürlich, wenn man das Wort nicht so aussprechen kann, wie man es direkt meint, dann führt das ja dazu, dass es eine besondere Form von Lyrik sich entwickelt, die man natürlich teilweise trippelmetaphorisch, also das sind Dinger dabei, die kann man in drei verschiedenen Versionen sehen, obwohl es ein und derselbe Text ist. So musste man sich was einfallen lassen und den eigentlichen Schlüssel dazu hatten oft dann auch nur besondere Fans, die wussten, was damit gemeint ist. Und genau darum ging es auch in jenen genannten Lektoraten, das eben so verschlüsselt durchzukriegen, dass man eben auf diese versteckte Art und Weise sagen kann, was man denkt und fühlt.
Wie würden denn die frühen Titel, die auch gerade angesprochen wurden, so zum Beispiel McDonald oder sowas, wie wirkt sowas auf dich?
Mega gut. Also ich habe sie als Kind schon immer geliebt. Zum Beispiel Das einzige Leben, das fand ich als kleiner Junge schon immer großartig von der Komposition. Also gerade die alten Songs sind für mich sehr, sehr viel maßgebend für auch die jetzigen Produktionen. Die sind der Maßstab.
1979 kam das erste Amiga-Album. Entweder oder hieß die Platte. Traf den Nerv der Zeit. Wie viel von diesem Erfolg gehört dem Texter Kurt Demmler?
100%, was die textlichen Aussagen angeht.
Wie war die Arbeit mit ihm?
Die war sehr kreativ und auch sehr strittig manchmal. Das waren alles Rundfunkproduktionen und unsere Rundfunkproduzentin Luise Mirsch, die hat einen Löwenanteil, dass die Stücke aufgenommen worden sind. Und als wir dann populär geworden sind, fühlte sich auch Amiga verpflichtet, ein Album draus zu machen.
Also Luise hat euch dann auch so ein bisschen geholfen über die Hürde des Lektorats hinweg?
Auf jeden Fall. Sie war die Grand Dame und wir stehen heute noch in Verbindung und sehr gut, dass wir sie immer an unserer Seite hatten.
Sie muss ja jetzt auch schon sehr betagt sein, glaube ich.
Ja, Ende 80.
Ja, bis zum Schluss ist sie aber auch wirklich noch sehr, sehr fit gewesen. Also die war ja schon 80, als wir noch mit ihr, wir haben sie auch eingeladen gehabt, zumal sie auch anderweitig eine große Verbindung zur Band hatte. Sie war auch Vocal Coach, also sie hat vielen erst das Singen richtig beigebracht und gesagt, hier, interpretier mal so und der ist für das Lied geeigneter als der andere Sänger. Und hat auch mir ein paar Tipps gegeben. Mhm. Eine sehr sympathische, liebevolle Frau. Die hat irgendwie alles gemacht. Sie hatte das Gefühl für Stil, für Geschmack, für Interpretation. So, das war schon, solche Leute musst du erstmal haben.
Mhm. Der Kurt Demmler, wie war da die Arbeit? Hat er euch die Texte, sagen wir mal, serviert oder habt ihr gemeinsam in der Kneipe zum Beispiel um Zeilen gerungen?
Ja, in der Kneipe haben wir um Zeilen gerungen. Das ist der gute Ausdruck. Wir haben Textentwürfe von ihm gehabt und haben dann das probiert, ob das gut singbar ist. Und andererseits gab es auch Themenvorstellungen von uns, welches Thema man behandeln könnte. Aber das meiste kam von ihm und er ist einfach ein ganz, ganz, ganz genialer Texter gewesen.
Vor allem ist er ja auch ein Musiker selbst gewesen, was es natürlich auch wirklich leicht gemacht hat. Also so konnte er natürlich auch gut Dinge einpassen. Ne? Sonst gibt es ja auch Texter, die liefern nur den Text und du musst das dann machen. Aber er hat schon meistens dann immer schön stimmige Konzepte abgegeben. Ja.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Karussell auch als die amerikanischste Band der DDR gegolten hat wegen der Blues-Elemente.
Ja, und auch wegen Crosby, Stills, Nash & Young, die ja den Satzgesang dieser frühen Jahre maßgeblich geprägt hat.
Das waren unsere Vorbilder, da haben wir geübt, Satzgesänge.
Wollte ich gerade sagen, was sind eure...
Ja.
Alltag on the road, sage ich jetzt mal. Ihr wart ja viel unterwegs, damals auch in der DDR, aber nicht nur, sondern seid auch ins Ausland gefahren. Wo hat man euch hingelassen?
Ja, wir waren in der Sowjetunion, in Polen, in Tschechien, in Rumänien, in Bulgarien und dann später auch in ganz Skandinavien, in Finnland, Dänemark, Schweden.
Wie aufregend war denn das, wenn du das erste Mal in ein sozusagen nicht sozialistisches Land reisen konntest?
Ja, das war schon aufregend. Wir waren natürlich alle gespannt, was uns da erwartet. Und die Krönung war natürlich in Dänemark zu einem riesen Festival, wo 250.000 Leute vor uns standen, 9 internationale Bands noch mitgespielt haben. Und als wir dran waren und abgerockt haben, die Mädels sich oben frei gemacht haben. Und im wahrsten Sinne des Wortes.
Das kannte man hier nicht.
So offen war das dann dort in Dänemark.
Aber ja, war's. Und das hat auch uns natürlich sehr viel Spaß gemacht und inspiriert.
Aber beeindruckender fand ich noch Südamerika. Also Uruguay ist für eine DDR-Band verdammt weit.
Ja. Da seid ihr auch gewesen.
Ja, in Montevideo waren wir zum Festival. Das war auch ganz überraschend. Völlig andere Herangehensweise vom gesamten Management. Also jeder Musiker hat einen eigenen Fahrer und Betreuer gehabt und wir hatten ein eigenes Restaurant, wo wir uns die Whiskyflaschen von ganz oben aussuchen konnten. Das sind die, die am ältesten abgelagert waren.
Und damit am teuersten waren?
Richtig, aber das nur drumherum. Wichtig war ja, dass wir dort auch gut Musik abliefern und das ist uns gelungen. Und da gibt es noch einen Schwarz-Weiß-Streifen, den ich zu Hause habe im Archiv. Ich erinnere mich sehr gern an diesen Auftritt und am nächsten Tag, man muss wissen, in Montevideo gab es 130 Rundfunkstationen privater Art und dort wurden wir rumgereicht, jeder Musiker in einem anderen Studio zum Interview und da wurden auch viele Fragen gestellt, zum Beispiel wie das ist, ob wir eine musikalische Ausbildung haben und ob das was kostet und alles so auch systemvergleichend. Also da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran an diese Reise.
Joe, da gibt es also einen Schwarz-Weiß-Film im Archiv. Hast du den mal gesehen?
Ja, natürlich. Auch viele Dias aus dieser Zeit, auch von Kuba. Das ist für, also was sie da erlebt haben, ist surreal gewesen, weil das kannten wir vielleicht aus Filmen. Aber wenn man sich die Dias anguckt, so mit durch den Regenwald mal mit Pferden reiten und so, das war der Traum schlechthin. Sie hatten ja auch das Glück, dass was mit der Anlage schiefgelaufen ist und die einfach mal in Kuba warten mussten, bis die kommt. Und da haben sie dann natürlich auf Stadt kostenschönes Hotel gekriegt und konnten dort mal 14 Tage ein bisschen durchatmen. Das ist natürlich auch fein.
Ja, und dann die großen Auftritte, Amphitheater, in Stadien und mit ja auch kubanischen Bands zusammen, die vor uns oder nach uns Latino-Musik gemacht haben. Also da gibt es viele, viele schöne Erinnerungen auch an die Kuba-Reise.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch insbesondere gerade im westlichen Ausland gewesen seid, da sieht man ja vielleicht auch das eine oder andere Instrument in den Geschäften, was es so in der DDR nicht einfach zu kaufen gegeben hat. Sind da auch große Wünsche aufgekommen, auch mal ein schönes, cooles Mischpult haben zu können oder das zu kaufen?
Ich kenne die Geschichte. Also man hat sich was einfallen lassen müssen, indem man dann, als man rübergefahren ist nach West-Berlin, hat man die Boxen mit eintragen lassen, als das, was man mit transportiert, da war aber nichts eingebaut. Man hat dann bei Sound & Drumland das Inleben gekauft, hat es dort eingebaut und hat sie wieder mit zurückgenommen. Und dann haben die halt reingeguckt und haben gesagt, alles in Ordnung, alles so wie es war, kein Problem, okay.
Die Boxen, das waren also nur Hüllen.
Hüllen, ja.
Das waren nur Hüllen gewesen.
Ja, genau.
Und so konnte man alles austricksen.
Und später durften sie aber auch, also das wurde dann auch unterstützt, wenn eine Band also für dieses System natürlich relevant wurde, weil die natürlich auch Erfolg hatten und sie gerne im Ausland auch vorgezeigt wurden, dann hat man dann ab dem Status auch ein bisschen mehr Unterstützung. Man konnte dann auch sich was raussuchen.
1983, da ging Cäsar für viele das Ende von Karussell. Wolf Rüdiger, du hast Dirk Michaelis gefunden. Wie hast du gespürt, dass dieser junge Kerl, sag ich mal, in die riesigen Fußstapfen vor allen Dingen passen kann?
Ja, das waren ganz unterschiedliche Sänger, die zu vergleichen, das geht gar nicht. Aber Cäsar wollte sich damals auf eigene Füße stellen, eine eigene Band gründen.
Das hast du auch verstanden?
Natürlich, wenn jemand sagt, ich mache jetzt solistisch weiter, warum nicht? Und dann haben wir gesucht und in Berlin den Dirk gefunden und der ist mit zu uns ins Studio gekommen nach Nauenhof und hat sozusagen in Anführungsstrichen vorgesungen, hat also Karussell-Songs nachgesungen. Und ja, das hat Joe ja dann schon miterlebt in vollen Zügen und wir haben es einfach versucht und verschiedene Titel konnte er gut nachsingen und wir haben dann auch, aber gleich auch versucht, neue Songs zu produzieren, die auf ihn zugeschnitten waren und so ist es zu der sehr kreativen gemeinsamen Arbeit gekommen.
Wie hast du reagiert, als du das erste Mal, als ich fortging, von ihm gehört hast? Wie hat er euch das vorgestellt?
Das war mitten in der Nacht, die Probe war schon zu Ende an anderen Stücken und er hat da damals bei mir auch im Privathaus mitgewohnt während der Probezeiten und wir waren noch im Studio, es war mitten in der Nacht, da haben wir noch so ein bisschen rumprobiert und wir hatten einfach Bock noch. Ja, und dann kam die Melodie zutage und dann haben wir einfach gespielt. Ich habe einen Sound dazu gesucht, damals auf dem DX7, der ist heute noch abgespeichert. Ja, und dann haben wir das Stück entwickelt, dann haben wir es in der Nacht noch aufgesungen.
Und den Text hat Gisela Steineckert geschrieben.
Dann haben wir später die Musik zu Gisela Steineckert nach Berlin geschafft und die hat den Text gemacht. Die Band wollte zuerst das Stück gar nicht aufs Album mitnehmen, haben gesagt, das ist eher für eine Filmmusik geeignet. Aber da habe ich mich dann durchgesetzt, sonst wäre der gar nicht auf dem Album gewesen.
Joe, wie wirkt dieser Titel auf dich und wie ist es überhaupt, wenn ein Titel dann plötzlich so groß und bekannt wird, dass man fast das Gefühl hat, das ein oder andere von der Band gerät ein bisschen in den Hintergrund und in die Vergessenheit. Hat man dann plötzlich ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Titel oder mag man ihn trotzdem noch?
Also man kann schon froh sein, dass man so einen Titel hat, den man anspielt, wo wirklich fast jeder sofort weiß, das sind die und die und man merkt das natürlich auch an der Reaktion der Leute, aber als Kind fand ich es schon immer sehr schade, dass es immer nur darauf hinauslief und irgendwie immer nur, als ich fortging, gefragt und ach, es sind doch die und Karussell wurde immer damit in Verbindung gebracht. Sicherlich kann man darauf stolz sein, aber ich sage immer, Karussell ist tatsächlich noch weitaus viel mehr als das.
Deswegen sagte ich ja, da hat man eine gewisse Ambivalenz, auch wenn es der größte Hit ist. Das ist so immer wie bei einer Hassliebe auch ein bisschen. Einerseits ist das unser Riesenerfolg und den spielst du an, wie Joe gerade sagte, aber andererseits möchte man ja auch mit den anderen Nummern glänzen.
Ja, es ist ja aber auch so, wenn man es vergleicht jetzt mal, Mango Jerry hat nur den einzigen Hit gehabt, ne?
In the Summertime.
Genau, nur diesen einzigen Hit. Wir haben verschiedene Nummer 1 Hits gehabt. Das ging los mit Autostopp, das ging weiter mit McDonald, Ehrlich will ich bleiben, wie ein Fischlein unterm Eis und die haben alle einen großen Bestand. Und das ist die Geschichte von Karussell gewesen und Mitte der 80er kommt dann diese einfache Rockballade und schießt durch die Decke. Warum nicht? Wir können stolz sein, dass wir es haben. Andere haben sowas nicht.
Dass daraus dann so eine Art Wendehymne gemacht wurde, das hatte ja damit gar nichts zu tun gehabt. Die Nummer ist ja 87 rausgekommen. Also da waren ja noch 2 Jahre Zeit gewesen. Das hat mir immer so gut gepasst wegen dieser Textstelle, ne? Als ich fortging.
Ja.
Ne? Und sowas. War kein Wendesong.
Nee, war kein Wendesong. Aber es ist wieder so, wie es Joe vorher gerade erklärt hat, die Leute nehmen sich das raus aus dem Text, was für sie gültig ist. Und damals war das die Wende, die für sie gültig war, für viele.
Ja.
Und deshalb haben viele gesagt, es ist der Wendesong. Aber er ist schon 86 produziert worden.
Aber ihr lasst das auch zu, dass die Hörer natürlich selber für sich entscheiden können, was sie gerne von euch haben möchten.
Dafür sind wir eigentlich sogar berühmt. Also
ja.
Das ist,
ihr seid ja Dienstleister in dem Fall auch ein bisschen.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist schön, wenn man für die was hinbauen kann, wo sie was rausnehmen können, was ihnen auch wirklich was gibt. Ne?
Nach 1990 zeichnete sich das dann schon so ein bisschen ab. Wie kam denn das Ende? Joe, wie hast denn du das wahrgenommen?
Ich habe das wahrgenommen als eine Zeit, wo es hieß, wirklich vernünftige, rationale Entscheidungen zu treffen und hat einfach verstanden, okay, es gibt keine Aufträge mehr, ich kann die Band erstmal und dann hat er das einzig Richtige getan, anstatt irgendwie sich selbst was vorzumachen und damit auch den anderen hat er gesagt, pass auf, wir können das gerade nicht, ich habe keine Mucken, macht mal jeder was für sich, wir warten mal die Zeit ab, vielleicht ergibt sich wieder was und damit war dann erstmal Schluss und er hat dann logischerweise sich für den Bau eines Hotels entschieden, damit er dort eben auch für die Familie, so das war ein Platz, da konnten wir alle von leben und er hat halt auf der anderen Seite gearbeitet, also hat halt bis dato die Erfahrung gesammelt und wusste ganz genau, was für Künstler und so notwendig ist, wie die sich gerne wohlfühlen und hat dann eben diese Art Betreuung im Hotel gemacht.
Du bist Hotelier geworden, das ist erstaunlich. Hattest du das vielleicht schon mal so als Plan B irgendwo im Hinterkopf gehabt oder wie kam es dazu?
Na, ich habe mit der Gastronomie immer schon mal geliebäugelt. Meine Schwester war ja am Leipziger Schauspielhaus Schauspielerin und ich dachte mir, wenn du mal keine Musik mehr machst, wirst du die Theaterklause übernehmen und dort Getränke ausschenken nach der Vorstellung, weil ich war auch gerne nachts unterwegs. Und da konnte man auch interessante Gespräche führen mit den Künstlern. Das war eigentlich mal so mein Ziel, als ich so um die 30 Jahre alt war. Aber dann kam alles anders. Dann kam der große Aufstieg mit Karussell, der große Niedergang mit Karussell, der Bau des Hotels und dann auch wieder der Verkauf. Und jetzt sind wir dort angekommen, wo wir eigentlich hingehören, auf die Bühne.
Ja. Wenn du heute auf die 50 Jahre zurückblickst, was ist die wichtigste Lektion, die du als Bandvater gelernt hast, Wolf Rüdiger?
Nie den Kopf in den Sand stecken und auch keine schnellen Entscheidungen treffen, sondern erst mal kurz nachdenken und überlegen, wie könnte es gehen. Und das ist ja heute auch noch so, auch in unserer Band ist das wichtig. Welcher Schritt als erster, welcher als nächster? Und so haben wir das kontinuierlich auch aufgebaut. Wir haben 6 Alben nach der Wende produziert, 2 Filme produziert. Und wir haben jetzt 2 Jahre Jubiläumstour und werden uns im nächsten Jahr auch einer Geschichte widmen, die für uns alle neu ist, mit symphonischen Orchester zusammenzuarbeiten. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Dürfen wir schon verraten, welches Orchester das sein wird oder ist das noch ein Geheimnis?
Es werden mehrere Orchester sein. Wir lassen die Noten schreiben und würden wir in Dresden auftreten, würden wir das mit der Elbland Philharmonie machen. Sind wir in Leipzig mit dem Leipziger Symphonieorchester und sind wir im Vogtland mit den Vogtlandstreichern. Also wir haben die Noten dann immer im Gepäck und wenn wir eine Tour planen mit einem Management, das macht allerdings dann ein anderes Management. Das ist wieder eine ganz andere Sparte, das gebe ich ab. Ja, dann haben wir die Noten und können überall spielen. Das würde dann so ablaufen, dass wir früh hinfahren, mit dem Orchester proben, abends die Vorstellung machen und dann mit dem Orchester weiterreisen und dann vielleicht zu einer anderen Zeit mit einem anderen Orchester jeweils.
Und vielleicht wird es dann auch nochmal eine Platte geben mit euch und Sinfonieorchester.
Vielleicht das, aber auf jeden Fall haben wir mit unserer Plattenfirma schon gesprochen, dass wir davon eine DVD machen, also ein Live-Mitschnitt, Karussell, symphonisch.
Mhm. Joe, als das dann wieder losging, damals 2007 rum, wie war das für dich? Du hast jetzt die Songs deines Vaters auch, sage ich jetzt mal so, gesungen. Warst du stolz? Warst du auch ein bisschen aufgeregt, ob er das gut findet, was du da machst?
Na, vor ihm war ich jetzt nicht so aufgeregt. Also das.
Aber das Publikum, ne?
Ja, na klar. Also das ist schon, wenn du da das erste Mal da vor 1000 Leute dich stellst und da eigentlich noch gar nicht so viel Erfahrung hast, dann hat man da schon erstmal Respekt oder Angst. Aber alles andere ist dann eigentlich gewachsen mit der Zeit, so dass man sich daran gewöhnt und dann auch immer mehr Aufgaben übernommen hat. Also damit ist man gewachsen einfach. Mhm.
Und könntest du jetzt schon sagen, ja, mit Musik und so einer Band kann man auch alt werden?
Man kann, wenn man den richtigen Manager hat, kann man damit alt werden.
Oh, vielen Dank.
Du managst immer noch eine ganze Menge, oder?
Ja, alles, ja.
Und du bist auch nicht so teuer. Du hast die Ideen und kannst das alles und gehörst mit zur Band und da muss man dir nicht so viel Geld hinlegen. Ne?
Er ist unbezahlbar, aber wir müssen ihn nicht bezahlen. Für uns macht er das ja Gott sei Dank umsonst.
So ist es.
Naja, zum Glück. Damit haben wir auch schon sozusagen über die Vorhaben gesprochen. Wie ist es jetzt eigentlich so, die ersten Konzerte zu 50 Jahre gespielt zu haben? Wie sind die angekommen?
Also wir haben ja einen Kurzfilm zur Bandgeschichte produziert. Das hat die Autorin Ulrike Reis in Leipzig mit uns entwickelt, diese Geschichte. Und dieser Film wird jetzt immer vor den Konzerten gezeigt. Danach gibt es eine Pause und dann kommen die großen Hits der Band, 2-Stunden-Konzert, anschließend Autogrammstunde. Und das Allerschönste ist, dass es überall funktioniert. Der Film bekommt viel Beifall. Nach unseren Konzerten haben wir überall Standing Ovation. Nach 20 Jahren.
Leipzig war schon besonders, das muss ich schon sagen.
Also ja, das war natürlich nochmal, vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen.
Ja, war einfach beeindruckend, dass so viele gekommen sind in ein ausverkauftes Haus und wirklich eine ganz besondere Stimmung. Wir haben unfassbar viele Geschenke bekommen von allen, die schon lange dabei sind. Also
das war sozusagen ja in der Stadt, wo der allererste Auftritt auch stattgefunden hat.
Ja, genau. Und ich fand das schon als ein Ritterschlag auch.
Jetzt braucht ja niemand mehr fragen, wer Joe Raschke ist. Du bist da völlig etabliert.
Ja, also ich lege jetzt auch keinen gesteigerten Wert drauf, aber also wer weiß, dass Karussell jetzt oder bei uns gewesen ist, der weiß, dass ich halt der Sänger bin und auch der Entertainer mit Oshek zusammen. Der singt halt noch die Songs von früher, das Fischlein, das ist ja auch seins gewesen und damit auch verbunden die Stimme ganz charakteristisch. So schaffen wir es halt wirklich auch Leute aus der früheren Zeit mit jetzigen Dingen auch glücklich zu machen.
Hast du noch Respekt vor deinem Papa?
Ja, natürlich. Na, also wenn das nicht wäre, das wäre furchtbar. Also in einigen Punkten muss ich manchmal schmunzeln und
man merkt, die Chemie zwischen euch stimmt. Ihr streitet euch nicht oft, oder?
Na doch, wir haben schon Reibereien, aber wir wissen ganz genau, wo man was machen kann und wo nicht. Also wo man dem anderen halt vielleicht überzeugen oder überreden kann. kann, aber wir haben uns da ziemlich, er weiß, dass er mir ein paar Sachen vertrauen muss, so wie ich ihm, das ist so ein Wechselding halt, weil ich mache die Dinge da ja doch dann nicht ganz schlecht.
Ja, und Wolf Rüdiger, vielleicht bist du jetzt auch ein bisschen altersmilde, dass du da nicht mehr so streng bist, oder?
Nee, das hat mit streng nichts zu tun, es gibt ja in den Generationen unterschiedliche Sichtweisen, ne? Die junge Generation komponiert anders, die textet anders und da muss man natürlich einfach loslassen und das mache ich und das funktioniert.
Nee, das ungeschriebenes Gesetz, bei Karussell keine Frauen.
Ja, keine, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Warum keine Frauen? Ist das wie bei der Seefahrt, die bringen Unglück?
Das ist wie früher in der Bande, die man gegründet hat, bei Mädchen, die bringen immer nur Ärger halt. Ja? Es gibt immer zwei Gründe, warum Kriege angezettelt werden. Das ist Fleisch und die Weiber.
Also wird es keine weibliche Stimme bei euch geben? Nein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr den Weg hierher genommen habt.
So. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Dem mit dir ganz locker.
Ja.
Das mögen wir.
Ja.
Dankeschön.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war unser Exquisit-Podcast zur Bandgeschichte von Karussell. Noch viel mehr über die Gruppe erfahren Sie auch im Podcast aus unserem Sonntagsbrunch. Zu finden überall da, wo es Podcasts gibt. Unter mdrsachsenradio.de gibt es natürlich auch und insbesondere auch in den ARD Sounds. Ich bin Frank-Michael Bauer. Danke für Ihr Interesse. Sie haben Fragen oder Anregungen? Na dann schreiben Sie eine Mail an exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts, zum Beispiel zum Breakdance in der DDR. Und da gibt es so viele andere Themen, da ist für jeden etwas dabei. Begeben Sie sich doch mal auf die Suche in den ARD-Sounds. Sie werden garantiert fündig. Ich habe das auch wieder getan und hätte noch einen Tipp.
Nee, Leute, keine Panik. Hier ist die Nachtigall.
Ihr kennt ihn, Udo Lindenberg. Aber kennt ihr ihn wirklich?
Und es gibt demnächst einen Podcast, extrem empfehlenswert. Ne?
Darin lernt ihr ihn richtig kennen, den Panikpräsidenten, den größten Rockstar Deutschlands.
Ist heute wieder alles klar. Auf der Andrea Doria.
Wir reisen durch Udos Leben, von der Provinz in Gronau bis nach Hamburg, von der Reeperbahn bis an die Berliner Mauer.
Ja, wir fahren die DDR.
Erzählen Geschichten, die noch keiner erzählt hat.
Wir sind alle stinkbesoffen dann, aber Udo nicht. Der konnte echt noch normal gehen und alles.
Mehrmals ist Udo fast gestorben. Wer hätte gedacht, dass er 80 wird?
Sein Geburtstag ist schon irgendwie auch ein bisschen witzig, ne? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass man so ein Alter überhaupt erreicht. Also im Lebensstil.
Freunde erzählen schonungslos, was war.
Es war entsetzlich, es war traurig. Udo war eine Comicfigur, lächerlich.
Ich sag, was, du willst nicht mit mir reden, du bist ein Wichser. Und leg auf.
Und ihr seid dabei, als Udo so hoch fliegt wie nie zuvor.
Es ist einer der ganz, ganz großen Songs, der in die Geschichte eingehen wird. Das weiß ich jetzt schon.
Und nie zuvor ist jemand so zurückgekommen wie Udo Lindenberg.
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
Ihr seid dabei bei einem großen Treffen der Panikfamilie. Udo nimmt uns mit auf eine emotionale Tour. Dort, wo sonst kaum jemand sein darf.
Das ist die geheime Panikzentrale. Nicht alle kriegen Zutritt und so.
Die Panikzentrale ist seine Suite. Die Suite ist sein Zuhause. Und dieser Podcast ist der größte, den es je über ihn gab.
Wer das nicht hört, macht sich strafbar.
Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR 2 für die ARD. Und wenn ihr das Ding schon abonniert habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn alle Folgen bekommt ihr hier in ARD Sounds.
Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg nehmen euch oder sie Moritz Casalett und Christina Holstein mit auf eine interessante Reise durch das bewegte Leben der Rocklegende.
ARD Sounds.